Ahol nam fesznek báne, Degedin hát bembe csakorú borombi.
Szuna ahol nam fesznek báne, Degedin hát bembe csakorú borombi.
Hej szuma báner bobu, bányú máne, nam nem körú borombi.
Wenn Götter vom Himmel fallen. Palmsonntag. Bei uns zu Hause begann alles in die Brüche zu gehen, als mein Bruder Jaja nicht bei der Kommunion war und mein Vater sein schweres Messbuch durch das Zimmer schleuderte und die Keramikfiguren auf der Etagere zerbrach. Wir kamen gerade von der Kirche. Mama legte die frischen Palmzweige, die noch feucht vom Weihwasser waren, auf den Esstisch und ging nach oben, um sich umzuziehen. Später würde sie die Zweige zu schweren Kreuzen binden und sie neben unser goldgerahmtes Familienfoto an die Wand hängen. Dort blieben sie bis Aschermittwoch. Dann trugen wir sie in die Kirche, wo sie zu Asche verbrannt wurden. Papa half jedes Jahr beim Austeilen der Aschekreuze, wie die anderen Laienbrüder in einem langen, grauen Gewand. Seine Reihe kam immer am langsamsten voran, weil er mit seinem ascheverschmierten Daumen besonders fest auf jede Stirn drückte, um ein perfektes Kreuz zu malen und dabei langsam und bedeutungsvoll jedes einzelne Wort betonte: Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Papa saß bei der Messe immer in der ersten Reihe, gleich neben dem Gang, und Mama, Jaja und ich saßen neben ihm. Er war der Erste, der zur Kommunion ging. Um die Hostie zu empfangen, knieten die meisten Leute nicht vor dem Marmoraltar und der lebensgroßen Statue der blonden Jungfrau Maria nieder, aber mein Vater schon. Er kniff die Augen so fest zusammen, dass sein Gesicht sich zu einer starren Grimasse verzog und streckte dabei die Zunge heraus, so weit er nur konnte. Anschließend lehnte er sich in seiner Kirchenbank zurück und sah zu, wie die übrigen Gemeindemitglieder zum Altar pilgerten, die Handflächen aufeinandergepresst und senkrecht nach oben gestreckt, als müssten sie einen auf den Rand gestellten Teller festhalten. So hatte es ihnen Pater Benedikt beigebracht. Obwohl Pater Benedikt schon 7 Jahre in St. Agnes war, nannten ihn die Leute immer noch unseren neuen Priester. Vielleicht hätten sie das nicht getan, wenn er nicht weiß gewesen wäre. Er sah einfach immer noch aus wie neu. Die Haut seines Gesichts, das die Farbe von Kondensmilch hatte, war während dieser 7 Jahre im glutheißen Harmattanwind Nigerias kein bisschen braun geworden. Seine englische Nase war verkniffen und schmal, und damals, als er in Enugu eintraf, hatte ich befürchtet, er würde nicht genügend Luft durch sie bekommen. Pater Benedikt hatte in der Gemeinde so manches umgekrempelt. Zum Beispiel durften das Credo und das Kyrie nur in Latein gesprochen werden und Igbo, unsere Muttersprache, war verboten. Auch das Händeklatschen sollte auf ein Minimum beschränkt sein, um die Feierlichkeit der Messe nicht zu beeinträchtigen. Immerhin erlaubte er uns, die Opfergebete auf Igbo zu singen. Er nannte sie Eingeborenenlieder. Während seiner Predigten nahm Pater Benedikt meistens Bezug auf den Papst, auf Papa und auf Jesus. In dieser Reihenfolge. Papas Beispiel benutzte er, um das Evangelium zu veranschaulichen. Wenn wir unser Licht leuchten lassen, vor allem Menschen, so tun wir es in Gedenken an den Einzug Christi in Jerusalem, sagte er an diesem Palmsonntag. Seht euch Bruder Eugene an. Er hätte es nach dem Putsch so machen können wie die anderen bedeutenden Männer in diesem Land. Er hätte beschließen können, nichts zu tun, damit die neue Regierung sich nicht in seine Geschäfte einmischt. Er aber nutzte den Standard, um der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. Bruder Eugene trat für die Freiheit ein. Wie viele von uns sind aufgestanden und haben für die Wahrheit gekämpft? Wie viele von uns haben des glorreichen Einzugs in Jerusalem gedacht? Die Gemeindemitglieder sagten Ja oder Gott segne ihn oder Amen. Aber nicht so laut, damit es nicht klang wie bei den Pfingstgemeinden, die überall aus dem Boden schossen. An manchen Sonntagen hörte die Gemeinde sogar aufmerksam zu, wenn Pater Benedikt über Sachen redete, die schon alle wussten. Zum Beispiel, dass Papa die größte Geldsumme für den Peterspfennig und für St. Vincent de Paul gespendet hatte. Oder dass er die Kartons mit Messwein bezahlt hatte oder die neuen Öfen im Kloster, wo die ehrwürdigen Schwestern die Hostien buken. Oder den neuen Flügel des St. Agnes Krankenhauses, wo Pater Benedikt immer die letzte Ölung verabreichte. Und ich saß dann neben Jaja, die Knie zusammengepresst, und versuchte, ein ausdrucksloses Gesicht zu machen, damit man nicht sah, wie stolz ich war. Papa sagte immer, dass Bescheidenheit sehr wichtig ist. Auch Papas Gesicht war ausdruckslos, wenn ich ihn anschaute, wie auf dem Foto in der Zeitung, nachdem Amnesty World ihm einen Menschenrechtspreis verliehen hatte. Er hatte nur dieses eine Mal erlaubt, dass in seiner Zeitung etwas über ihn geschrieben wurde. Sein Chefredakteur Ade Koka hatte gesagt, Papa sei zu bescheiden. Das hatten Jaja und ich von Mama gehört. Papa sagte uns solche Sachen nicht. Das ausdruckslose Gesicht behielt er, bis Pater Benedikt seine Predigt beendet hatte und es Zeit für die Kommunion war. Nachdem er das Sakrament empfangen hatte, beobachtete er, wie die Gemeindemitglieder zum Altar gingen, und nach der Messe berichtete er Pater Benedikt, wenn jemand an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen nicht zur Kommunion ging. Er ermutigte ihn, diese verlorenen Schafe in die Gemeinde zurückzuholen, denn es konnte nur eine Todsünde sein, wenn jemand zwei Sonntage hintereinander die Kommunion ausließ. An diesem Palmsonntag, an dem alles anders wurde, sah also Papa, dass Jaja nicht zum Altar ging und haute mit seinem ledergebundenen Messbuch, aus dem rote und grüne Lesebändchen hingen, auf dem Esstisch, als wir nach Hause kamen. Der Tisch war aus schwerem Glas. Er wackelte, ebenso wie die Palmzweige, die darauf lagen. »Jaja, du bist nicht zur Kommunion gegangen«, sagte Papa. Es war fast eine Frage. Jaja blickte auf den Tisch hinab, als spräche er zu dem Messbuch. »Von der Waffel kriege ich schlechten Atem.« Ich starrte Jaja an. War bei ihm eine Schraube locker? Papa bestand darauf, dass wir Hostie sagten, weil Hostie die Heiligkeit des Leibes Christi am besten ausdrückte. Waffel war zu weltlich, denn Waffeln waren etwas, das in Papas Fabriken hergestellt wurde. Schokowaffeln, Bananenwaffeln. Ein Gebäck eben, das die Leute ihren Kindern als Belohnung gaben, wenn es etwas Besseres sein sollte als Kekse. »Und außerdem wird mir immer ganz schlecht, wenn der Priester mich am Mund berührt«, sagte Jaja. Er wusste, dass meine erschrockenen Augen ihn anflehten, still zu sein, aber er schaute nicht zu mir her. »Es ist der Leib unseres Herrn.« Papas Stimme war sehr leise. Sein Gesicht war aufgedunsen und mit Eiter gefüllten Pusteln bedeckt, aber jetzt schien es noch mehr anzuschwellen. »Du kannst nicht einfach aufhören, den Leib unseres Herrn zu empfangen. Das bedeutet den Tod, und das weißt du. Dann sterbe ich eben.« Vor Angst hatten Jajas Augen die Farbe von Teer angenommen, aber jetzt blickte er Papa direkt ins Gesicht. »Dann sterbe ich eben, Papa.« Papa schaute sich rasch im Zimmer um. Dann nahm er das Messbuch und warf es quer durch den Raum nach Jaja. Es verfehlte Jaja, aber es traf die Glasetagere, die Mama so oft polierte. Es zertrümmerte das obere Board, schleuderte die cremefarbenen, fingergroßen Balletttänzerinnen aus Keramik auf den harten Boden und landete auf den vielen Scherben. Ein wuchtiges, ledergebundenes Messbuch mit allen Lesungen für die drei Zyklen des Kirchenjahres. Jaja rührte sich nicht. Papa schwankte von Seite zu Seite. Ich stand an der Tür und beobachtete sie. Der Deckenventilator drehte sich und die Glühbirnen, die daran befestigt waren, schlugen klirrend aneinander. Dann kam Mama in ihren Gummislippern herein, die leise, klatschende Geräusche auf dem Marmorboden machten. Sie hatte ihr münzbesticktes Sonntagswickeltuch und die Bluse mit den Puffärmeln ausgezogen und trug jetzt ein schlichtes, bunt gemustertes Tuch locker an der Taille zusammengebunden und das weiße T-Shirt, das sie jeden zweiten Tag anhatte. Es war ein Andenken an ein spirituelles Exerzitium, an dem sie und Papa teilgenommen hatten. Die Worte »Gott ist Liebe« standen in schiefen Buchstaben über ihren schweren Brüsten. Sie starrte auf die Keramikscherben, kniete nieder und begann sie mit bloßen Händen aufzusammeln. »Ningwa, geh hoch und zieh dich um«, sagte meine Mutter zu mir. Ich erschrak, obwohl ihre Worte auf Igbo ruhig und besänftigend klangen. Im selben Atemzug sagte sie zu Papa, »Dein Tee wird kalt.« Und zu Jaja, »Komm und hilf mir, Biko.« Papa setzte sich an den Tisch und goss sich aus dem Service mit den Bordüren aus rosa Blümchen Tee ein. Ich wartete darauf, dass er Jaja und mich dazu aufforderte, einen Schluck davon zu nehmen, so wie er das immer tat. Er nannte das einen Schluck der Liebe, weil man die kleinen Dinge, die man liebt, mit den Personen teilt, die man liebt. Der Tee war immer zu heiß. Immer verbrannte ich mir den Mund. Und wenn es zum Mittagessen etwas Scharfes gab, brannte es noch mehr auf meiner wunden Zunge. Aber das machte nichts, weil ich wusste, wenn der Tee mir auf der Zunge brannte, dann brannte er auch Papas Liebe in mich hinein. Heute jedoch sagte Papa nicht, nimm einen Schluck der Liebe. Er sagte gar nichts, während ich ihm zusah, wie er die Tasse an seine Lippen hob. Jaja kniete neben Mama nieder, formte aus dem Kirchenblättchen, das er in der Hand hielt, eine flache Kehrschaufel und legte eine der scharfkantigen Scherben darauf. Sei vorsichtig, Mama, sonst schneidest du dich in die Finger, sagte er. Ich zog an einem der Zöpfe, die unter meinem schwarzen Kirchenschal verborgen waren, um sicherzugehen, dass ich nicht träumte. Warum verhielten sich Jaja und Mama so normal, als wüssten sie nicht, was gerade eben passiert war? Und warum trank Papa seelenruhig seinen Tee, als hätte Jaja ihm nicht gerade eine freche Antwort gegeben? Ich drehte mich um und ging nach oben, um mein rotes Sonntagskleid auszuziehen. Als ich mich umgekleidet hatte, saß ich an meinem Schlafzimmerfenster. Der Cashewbaum war so nahe, dass ich die Hände hätte ausstrecken können, um ein Blatt zu pflücken, wenn nicht das silberfarbene Moskitogitter dazwischen gewesen wäre. Die glockenförmigen gelben Früchte hingen träge und schwer an den Zweigen und lockten Bienen an, die summend gegen das Gitter vor meinem Fenster flogen. Ich hörte, wie Papa nach oben in sein Zimmer ging. Ich schloss die Augen und wartete darauf, dass er Jaja rufen würde. Nichts passierte. Und nach langen, stillen Minuten öffnete ich die Augen wieder und sah nach draußen. Unser Hof war so groß, dass 100 Leute darin Atilogu tanzen konnten. Die Mauern, auf denen sich elektrisch geladener Stacheldraht ringelte, waren so hoch, dass ich die Autos, die an unserem Haus vorbeifuhren, nicht sehen konnte. Es war zu Beginn der Regenzeit und die Tempelbäume erfüllten den Hof mit dem betäubend süßlichen Duft ihrer Blüten. Eine Reihe von purpurroten Bougainvillen, kerzengerade beschnitten wie ein Küchentisch, trennte die knorrigen Bäume von der Auffahrt. Vor dem Haus standen üppige Hibiskussträucher. Am blauen Hibiskus zeigten sich die ersten schläfrigen Knospen. Doch die meisten Blüten trug der rote Hibiskus. Er schien so schnell zu blühen, zumal wenn man bedachte, wie oft Mama Zweige abschnitt, um den Kirchenaltar zu schmücken. Ich legte mich auf das Bett und dachte über die Vergangenheit nach. All die Jahre, in denen Jaja und Mama und ich mehr durch unsere Seelen miteinander gesprochen hatten, als mit unseren Lippen. Bissen Zucker. Mit Zucker hatte alles angefangen. In Tante Ifiomas kleinem Garten in Zucker war das Schweigen gelüftet worden. Plötzlich schien mir, als sei Jajas Trotz wie Tante Ifiomas besondere Züchtung von blauem Hibiskus. Selten. Mit dem leisen Duft von Freiheit, einer anderen Freiheit als der, die die Menschen nach dem Putsch auf dem Government Square gefordert hatten, singend, in den Händen Zweige mit grünen Blättern, die Freiheit, zu sein, zu handeln. Doch meine Erinnerungen begannen nicht erst in Zucker. Sie begannen in einer Zeit davor, als die Hibiskussträucher in unserem Garten in flammendem Rot standen. Als unsere Seelen miteinander sprachen. Vor Palmsonntag. Ich saß an meinem Schreibtisch, als Mama in mein Zimmer kam, meine Schuluniform über dem Arm. Ich hatte sie an diesem Morgen zum Trocknen aufgehängt. Jaja und ich wuschen unsere Schuluniformen selbst, während Sissy den Rest unserer Kleidung besorgte. Danke, Mama. Gerade wollte ich sie selber hereinholen, sagte ich. Es gehörte sich nicht, wenn man eine ältere Person seine Aufgaben erledigen ließ. Aber Mama machte das nichts aus. Es gab so vieles, was ihr nichts ausmachte. Es wird gleich einen Schauer geben. Ich wollte nicht, dass sie nass werden. Sie strich mit der Hand über meine Uniform, einen grauen Rock mit dunkler, getöntem Bund, der gerade lang genug war, um meine Waden zu bedecken. Nee, du wirst noch ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen. Ich starrte sie an. Die Knie fest zusammengepresst, saß sie auf meinem Bett. Du bekommst ein Baby? Ja, sie lächelte. Ihre Hand strich immer noch über meinen Rock. Wann? Im Oktober. Ich war gestern bei meinem Arzt in der Park Lane. Gott sei es gedankt. Das sagten Jaja und ich, wenn gute Dinge passierten, weil Papa das von uns erwartete. Mama ließ fast widerwillig von meinem Rock ab. Auf Gott ist Verlass. Weißt du, als du auf die Welt gekommen warst und ich all diese Fehlgeburten hatte, haben die Leute im Dorf angefangen zu reden. Unsere Omunna hat sogar Leute zu deinem Vater geschickt, um ihn zu bedrängen, mit einer anderen Frau Kinder zu zeugen. So viele Leute hatten Töchter, die gewillt waren, das zu tun, und viele von den Mädchen waren sogar auf der Universität gewesen. Sie hätten viele Söhne zur Welt bringen können, und dann hätten sie unser Zuhause übernommen und uns davongejagt, so wie Mr. Esendus zweite Frau es gemacht hat. Dein Vater aber ist bei mir geblieben, bei uns. Sie sagte sonst nie so viel auf einmal. Meine Mutter sprach so, wie Vögel essen, immer in kleinen Häppchen. Ich wünschte, Mama hätte ihn nicht mit Mr. Esendo verglichen, überhaupt mit niemandem. Das machte ihn kleiner und beschmutzte ihn. Ja, sagte ich. Ich hielt die Kleider vorsichtig im Arm, damit sie ordentlich gefaltet blieben. Gottes Wege sind unergründlich. Dass sie seit ihrer letzten Fehlgeburt vor 6 Jahren versucht hatte, ein Baby zu bekommen, hatte ich nicht gewusst. Ich konnte mir sie und Papa nicht einmal vorstellen, zusammen auf ihrem Bett, das maßgefertigt und breiter war als die üblichen Doppelbetten. Wenn ich mir Zuneigung zwischen ihnen vorstellte, kam mir immer das Bild in den Sinn, wenn sie bei der Messe den Friedensgruß austauschten, die Art, wie Papa sie in den Arm hielt, nachdem sie sich die Hände gereicht hatten. Sissy und ich machen Moi Moi für die Schwestern. Sie werden bald hier sein, sagte Mama, bevor sie wieder nach unten ging. Ich folgte ihr und legte meine gefalteten Uniformen auf den Tisch in der Diele, wo Sissy sie zum Bügeln abholen würde. Die Schwestern, Mitglieder der Betgruppe, unsere liebe Frau von der wundersamen Münze, trafen bald darauf ein und ihre Gesänge auf Igbo, begleitet von kräftigem Händeklatschen, tönten bis in den ersten Stock. Sie hatten gerade mit dem Dankgebet für das Essen begonnen, als ich Jaja die Treppe heraufstürmen hörte. Ich wusste, dass er als erstes in mein Zimmer kommen würde, weil Papa nicht zu Hause war. Kekwanu, fragte ich, als er hereinkam. Auf seiner Schuluniform, auf der das Abzeichen von St. Nikolas prangte, waren immer noch die Bügelfalten zu sehen. Letztes Jahr war er zum ordentlichsten Jungen seines Jahrgangs ernannt worden, und Papa hatte ihn so fest umarmt, dass Jaja dachte, er würde ihm die Rippen brechen. Gut. Er stand neben meinem Schreibtisch und blätterte beiläufig in meinem Schulbuch. Einführung in die Technik. Was hast du gegessen? Gari. Ich wünschte, wir würden immer noch zusammen zu Mittag essen, stand in Jajas Augen geschrieben. Ich auch, sagte ich laut. Jaja wusste, was ich zu Mittag gegessen hatte. An der Küchenwand hing ein Speiseplan für uns, den Mama 2-mal im Monat austauschte. Er fragte mich trotzdem immer danach. Das taten wir oft. Dem anderen Fragen stellen, auf die wir die Antworten schon wussten. Vielleicht, damit wir die anderen Fragen, auf die wir die Antworten nicht wissen wollten, nicht stellten. Mama ist schwanger, sagte ich. Jaja schloss kurz die Augen und öffnete sie dann wieder. Wir werden auf den Kleinen aufpassen. Wir werden ihn beschützen. Es war während der Familienzeit am nächsten Tag, einem Samstag, als der Putsch stattfand. Papa hatte Jaja gerade schachmatt gesetzt, als im Radio Marschmusik gespielt wurde und uns die feierlichen Klänge aufhorchen ließen. Ein General mit starkem Hausa-Akzent verkündete, es habe einen Staatsstreich gegeben und wir hätten eine neue Regierung. In Kürze würde man uns mitteilen, wer unser neues Staatsoberhaupt sei. Papa schob das Schachbrett beiseite und entschuldigte sich, um in seinem Arbeitszimmer zu telefonieren. Schweigend warteten Jaja, Mama und ich auf ihn. Ich wusste, dass er seinen Chefredakteur Adel Koker anrief, vielleicht um ihm zu sagen, was er über den Staatsstreich schreiben solle. Als Papa zurückkam, sah er bedrückt aus. Seine eckigen Lippen schienen nach unten zu hängen. Aus Staatsstreichen entstehen neue Staatsstreiche, sagte er und erzählte uns von den blutigen Putschen der 60er, die zum Bürgerkrieg geführt hatten. Das war kurz, nachdem er zum Studieren nach London gegangen war. Natürlich, sagte Papa, seien alle Politiker korrupt Und der Standard habe viele Artikel über Kabinettsmitglieder gebracht, die Geld auf ausländischen Konten horteten. Geld, mit dem eigentlich Lehrer bezahlt oder Straßen gebaut werden sollten. Doch was Nigeria brauche, seien keine Soldaten. Was wir brauchten, sei eine rundum erneuerte Demokratie. In den folgenden Wochen klangen die Zeitungen verhaltener. Auch der Standard klang anders. Er war kritischer, stellte mehr Fragen. Selbst die Fahrt zur Schule war anders. In der ersten Woche nach dem Putsch pflückte Kevin jeden Morgen grüne Zweige und steckte sie auf das Auto oberhalb des Nummernschildes, damit uns die Demonstranten am Government Square durchließen. Die grünen Zweige bedeuteten Solidarität. Zu Hause jedoch änderte sich nichts. Jaja und ich hielten uns an unsere Tagespläne, die Papa akkurat für uns eingeteilt hatte, stellten uns immer noch Fragen, auf die wir die Antwort bereits wussten. Die einzige Veränderung war Mamas Bauch, der langsam und unauffällig dicker wurde. Am Pfingstsonntag war er unter ihrem rot-goldenen Sonntagswickeltuch bereits deutlich zu erkennen. Der Altar war in demselben Rotton geschmückt wie Mamas Kleid. Rot war die Farbe Pfingstens. Nach der Messe standen wir draußen vor dem Eingang der Kirche und warteten auf Papa, der einige Leute begrüßte, die sich um ihn scharten. Dann wandte sich Papa in Richtung Pfarrhaus, weil wir nach der Messe immer Pater Benedikt einen Besuch abstatteten. »Lass mich im Auto warten, Biko«, sagte Mama und lehnte sich an den Mercedes. »Ich spüre, dass ich mich übergeben muss.« Papa wandte sich um und sah sie an. Ich hielt den Atem an. Der Moment kam mir ewig lang vor, obwohl er wahrscheinlich nur ein paar Sekunden dauerte. »Bist du sicher, dass du im Auto warten willst?«, fragte Papa. Mama schaute zu Boden. »Mein Körper fühlt sich irgendwie nicht richtig an«, murmelte sie. »Ich habe gefragt, ob du sicher bist, dass du im Auto bleiben willst.« Mama schaute auf. »Ich komme mit. So schlimm ist es doch nicht.« Papas Gesicht blieb unverändert. Er wartete darauf, dass sie zu ihm kam. Dann drehte er sich um und sie machten sich gemeinsam auf den Weg zum Haus des Priesters. Jaja und ich folgten ihnen. Ich sah Mama an. Erst jetzt fiel mir auf, wie verhärmt sie aussah. Ihre Haut, die sonst das geschmeidige Braun von Erdnusspaste hatte, sah so aus, als wäre alle Feuchtigkeit aus ihr entwichen, wie die Farbe von rissiger Erde im Harmattan. Das Pfarrhaus ähnelte einer Kirche, als hätte der Architekt zu spät bemerkt, dass er ein normales Wohnhaus bauen sollte. Der Bogen, durch den man ins Esszimmer ging, erinnerte an den Zugang zu einem Altar. »Bruder Eugene«, rief Pater Benedikt. Sein blasses Gesicht verzog sich zu einem Lächeln, als er Papa sah. Der Pater saß am Esstisch, über eine Mahlzeit gebeugt, und bat uns alle an den Tisch. Aber Papa lehnte in unserem Namen ab und ging allein zu ihm, um leise mit ihm etwas zu besprechen. »Wie geht es dir, Beatrice?«, fragte Pater Benedikt und hob die Stimme, damit Mama ihn aus dem Wohnzimmer hören konnte. »Du siehst nicht gut aus.« »Es geht mir gut, Pater. Bloß meine Allergien machen mir zu schaffen, wissen Sie, wenn der Harmattan und die Regenzeit aufeinandertreffen.« »Und ihr?«, kam Billy und Jaja, »hat euch die Messe gefallen?« »Ja, Pater«, sagten Jaja und ich gleichzeitig. Ein wenig früher als sonst verabschiedeten wir uns von Pater Benedikt. Papa sagte nichts im Auto, nur sein Kinn malte, als knirschte er mit den Zähnen. Wir schwiegen und lauschten dem Ave Maria aus dem Kassettenrekorder. Als wir nach Hause kamen, hatte Sissy für Papas Tee den Tisch gedeckt. »Ich schenk dir deinen Tee ein«, bot Mama an, obwohl sie das nie tat. Papa achtete nicht auf sie und goss sich seinen Tee selbst ein. Dann forderte er Jaja und mich auf, einen Schluck zu nehmen. Jaja trank und stellte die Tasse zurück auf die Untertasse. Papa nahm die Tasse und reichte sie mir. Ich hielt sie mit beiden Händen, nahm einen Schluck von dem Lipton-Tee, der mit Milch und Zucker gesüßt war. »Danke, Papa«, sagte ich und spürte, wie mir die Liebe auf der Zunge brannte. Nach dem Mittagessen war ich in meinem Zimmer und las das 5. Kapitel aus dem Brief des Jakobus, als ich die Geräusche hörte. Ich lief zur Tür und lauschte. Schnelle, schwere Schläge gegen die Schlafzimmertür meiner Eltern. Ich stellte mir vor, dass die Tür vielleicht klemmte und mein Vater versuchte, sie aufzustemmen. Wenn ich es mir nur fest genug vorstellte, würde es wahr sein. Ich setzte mich wieder, schloss die Augen und begann zu zählen. Wenn man zählte, kam einem alles nicht so lang vor, nicht so schlimm. Manchmal war es vorüber, bevor ich bei 20 war. Diesmal war ich bei 19, als es still wurde. Ich hörte, wie die Tür aufging. Papas Schritte auf der Treppe klangen schwerfälliger als sonst. Ich trat im selben Moment aus meinem Zimmer wie Jaja. Wir standen am Treppenabsatz und sahen Papa hinabsteigen. Mama hing über seiner Schulter wie einer der Jutesäcke mit Reis, die seine Fabrikarbeiter in großen Mengen an der Grenze nach Seme kauften. Er öffnete die Tür zum Esszimmer. Dann hörten wir, wie die Haustür aufging und wie er etwas zu Adamu, dem Pförtner, sagte. Auf dem Boden war Blut. Wir wischten die Blutspur auf, die sich die ganze Treppe hinabzog, als hätte jemand eine leckende Dose mit roter Wasserfarbe getragen. Jaja schrubbte und ich wischte. Am nächsten Nachmittag kam Mama nach Hause. Jaja und ich warteten an der Haustür, nahe genug beieinander, dass unsere Schultern sich berührten. Umum, sagte Mama und umarmte uns. Meine Kinder. Sie trug immer noch das weiße T-Shirt mit der Aufschrift »Gott ist Liebe«. Ihr grünes Wickeltuch hing ihr tiefer als sonst auf der Hüfte. Es war nachlässig an der Seite geknotet. Ihre Augen blickten ins Leere. »Es hat einen Unfall gegeben. Das Baby ist weg«, sagte sie. Ich rückte ein wenig von ihr ab und schaute auf ihren Bauch. Er sah immer noch groß aus und wölbte sich in einem sanften Bogen unter ihrem Wickeltuch. War sich Mama sicher, dass das Baby weg war? Jedes Mal, wenn ich die Wörter in meinen Lehrbüchern las, verwandelten sie sich in Blut. Auch als die Prüfungen näher rückten und wir mit dem Pauken begannen, ergaben die Worte immer noch keinen Sinn. Ein paar Tage vor meiner ersten Prüfung saß ich in meinem Zimmer beim Lernen und versuchte mich auf jedes Wort einzeln zu konzentrieren, als es an der Tür läutete. Es war Jevande Koka, die Frau von Papas Chefredakteur. Ich konnte sie deutlich hören, weil mein Zimmer direkt über dem Wohnzimmer lag und ich noch nie erlebt hatte, dass jemand so schrie. »Sie haben ihn mitgenommen!« rief sie zwischen heiseren Schluchzern. »Jevande, Jevande.« Papas Stimme war viel leiser als die ihre. »Was soll ich bloß machen, Sir? Ich habe 3 Kinder. Eins hängt noch an meiner Brust. Wie soll ich sie alleine großziehen?« Ihre Worte konnte ich kaum hören. Was ich stattdessen klar und deutlich vernahm, war das Schluchzen, das tief aus ihrer Kehle drang. Dann sagte Papa, »Jevande, so dürfen Sie nicht sprechen. Mit Ade kommt alles in Ordnung. Ich verspreche es Ihnen. Ade geht es gut.« Ich wusste, dass Ade Koka wegen der großen Cover-Story im letzten Standard festgenommen worden war, einer Reportage, in der es darum ging, dass das Staatsoberhaupt und seine Frau Leute dafür bezahlt hatten, dass sie Heroin ins Ausland schafften. In der Reportage wurde die kürzliche Hinrichtung der 3 Männer kritisiert und nach den eigentlichen Drogenbaronen gefragt. Kevin fuhr mich am letzten Schultag nach Hause. Mein Zeugnis hielt ich fest an die Brust gedrückt. Die ehrwürdigen Schwestern gaben uns unsere Zeugnisse immer unverschlossen. Ich war in meiner Klasse Zweitbeste geworden. Es stand in Zahlen unter dem Zeugnis. 2/25. Die Äbtissin, Mutter Lucy, hatte geschrieben, eine ausgezeichnete, gehorsame Schülerin und eine Tochter, auf die man stolz sein kann. Aber ich wusste, dass Papa nicht stolz sein würde. Er hatte Jaja und mir oft gesagt, er würde nicht so viel Schulgeld für die Töchter des unbefleckten Herzens und für St. Nikolas ausgeben, wenn andere Kinder am Schluss besser seien als wir. Mama wartete wie immer am letzten Schultag an der Haustür und sang Loblieder auf Igbo, umarmte Jaja und mich und strich zärtlich über die Zeugnisse in unsere Hand. Es war das einzige Mal, dass sie zu Hause laut sang. »Ome ma chineke, ome ma«, fing Mama zu singen an und hielt inne, als ich sie begrüßte. »Guten Tag, Mama.« »Nee. Ist alles gut gegangen?« »Dein Gesicht leuchtet nicht.« Sie trat beiseite, um mich hereinzulassen. »Ich bin Zweite geworden.« Mama sah mich an. »Komm und iss. Sissy hat Kokosnussreis gemacht.«